Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Interview.
Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, bei uns zu Gast ist Christian Fenner. Er ist der Co-Founder und CMO von The New Company, ein super spannendes Unternehmen, das Schokolade herstellt. Und zwar Schokolade auf eine ganz besondere Art, nämlich da geht es gar nicht um den Geschmack, der ist sicher auch toll, aber es geht um die Herstellungsprozesse, um die Zutaten, um die Verpackung, um die Kinderarbeit, um die Werte und unsere Zukunft und. Also es geht um ganz viele tolle Themen und ihr werdet gleich hören, Christian hat da sehr, sehr viel zu erzählen. Und man merkt, er und seine Co-Founder haben The New Company mit dem richtigen Ansatz, mit der richtigen Motivation gegründet und ziehen das komplett durch, haben auch gerade eine Pressemeldung rausgegeben, in der sie große und etablierte Schokoladenhersteller wie zum Beispiel Nestlé oder Unilever oder Procter & Gamble auffordern, sich an bestimmte Mindeststandards zu halten. Um all das geht's gleich, ist ein super spannendes Gespräch. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, das komplett von vorne bis hinten anzuhören und dann vielleicht im Kopf auch nochmal auf andere Marken und andere Märkte zu adaptieren. Es gibt bestimmt auch andere Märkte, wo man sowas wie The New Company noch brauchen könnte. Entweder der Hinweis für euch, das zu gründen oder zumindest beim Konsumieren darüber nachzudenken, was man in Zukunft in seinen Einkaufswagen legt. Genug der Vorrede, vielleicht kurzer Hinweis noch, empfehlt uns gerne weiter, empfehlt dieses Gespräch gerne weiter, denn ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Gespräch. Und ja, damit kurz noch die Verbraucherhinweise und dann sofort Christian Fenner von The New Company.
Startup Insider Daily. Interview.
Cool, ja, bei mir ist Christian Fenner, Founder und CEO von The New Company. Hallo Christian.
Hi Jan, freut mich hier zu sein.
Ja, freut mich auch sehr. Wir sprechen um 16 Uhr, Christian, und das ist total cool, das passt genau, weil das ist immer die Zeit, da esse ich einen Snickers und trinke dazu einen kleinen Nespresso und danach schreibe ich der Julia Klöckner noch eine Dankes-SMS und sage, cool, dass ich beides noch kaufen darf.
Ja, perfekt. Ich glaube, da müssen wir das Gespräch an der Stelle beenden. Nein, ich glaube, dann bist du hier ein prädestinierter Kunde von The New Company.
Genau, ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt ihr da um die Ecke und erzählt mir irgendwas von fairer Schokolade und Reinheitsgeboten. Da müssen wir, glaube ich, mal ein ernstes Wörtchen miteinander reden. Wollt ihr mal Snickers verbieten?
Nee, auf keinen Fall verbieten, aber wir würden dir auf jeden Fall mal eine Alternative vorschlagen. Ich glaube, das ist auch so grundsätzlich unser Mindset bei uns, weil ich meine, ich habe auch lange Zeit sehr gerne das Produkt gegessen, was du da gerade beschrieben hast. Aber ich würde dich mal fragen, ob du weißt, wo der Kakao herkommt und was da genau so alles drin steckt und wie viel Zucker da eigentlich drin ist. Würdest du das genau wissen?
Also ich würde mal sagen, so wie wahrscheinlich 98% der Menschen in Deutschland ist mir das einfach egal.
Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und genau, ich glaube, deswegen machen wir auch mehr als nur Produkte, sondern noch ein bisschen Kommunikation drumherum, um einfach mal darauf aufmerksam zu machen. Ich glaube, wenn du es wissen würdest, wär's dir nicht so egal. Oder wenn du sagst, okay, eigentlich muss ich nur 10 Zentimeter weiter nach links ins Regal greifen und habe trotzdem Spaß bei der Sache, muss jetzt nicht irgendwie komplett auf deinen 16-Uhr-Snack verzichten und weiß dann aber, wo der Kakao herkommt und macht das Ganze ein bisschen nachhaltiger. Und das ist so ein bisschen das Ziel, was wir haben.
Nee, jetzt auch mal Spaß beiseite. Ich finde es natürlich großartig, was ihr macht. Ihr habt ein tolles Video bei euch auf der Seite, das können wir auch gerne verlinken, wo ihr quasi euren Approach für das ganze Reinheitsgebotsthema, was ihr gerade verfolgt, mal ein bisschen darstellt oder du speziell. Das müssen wir, glaube ich, mal der Reihe nach durchgehen, weil wenn man das Video sieht und die Punkte, das sind, glaube ich, 6 Punkte, die ihr da fordert, dann fragt man sich ja, okay, also deswegen habe ich auch auf Julia Klöckner gerade abgezielt, dann fragt man sich ja, warum sowas noch nicht umgesetzt ist, oder?
Absolut, das haben wir uns auch gefragt und haben uns ein bisschen umgeschaut. Es gibt durchaus natürlich beim Bier, daher ist natürlich die Anspielung des Wortes Reinheitsgebot, gibt sowas schon. Das ist ja letztendlich ein Qualitätsanspruch, wo sich eine Branche darauf einigt. Es gibt auch Verbraucherschutz, Jugendschutz, wo man sagt, das ist einfach objektiv sinnvoll für unsere Kunden, für die Verbraucher oder sogar für den Planeten. Und dann haben wir gesagt, ja, warum eigentlich nicht für Schokoriegel das Ganze? Natürlich ist das eine sehr kleine Nische und Schokoriegel allein werden jetzt nicht die Lebensmittelindustrie auf den Kopf stellen. Aber wir wollen es mal an diesem Exempel, an diesem Beispiel durchspielen und auch durchziehen, um dann vielleicht ein Vorbild zu sein für andere Kategorien oder das auch auszuweiten. Aber wir sagen halt, wenn wir nicht mal bei einem Schokoriegel transparente Lieferketten, gesunde Zutatenlisten, eine vernünftige, nachhaltige Verpackung hinkriegen, wie sollen wir dann die großen Probleme der Welt lösen? Und deswegen gehen wir da so ran Und du hast jetzt gerade die Brücke geschlagen zu Julia Klöckner. Im Prinzip ist das eine Fortsetzung unserer letztjährigen Kampagne oder generell unserer Kommunikation, weil wir letztes Jahr im Prinzip, das war das eine Art Debütkampagne und wir haben einfach einmal auf den Tisch gehauen und gesagt, hey Leute, es stimmt an allen Ecken und Enden, stimmt was nicht. Wir wirtschaften irgendwie auf dem Rücken von dem Planeten, aber auch unserer Kunden. Und da kam auch Julia Klöckner ins Spiel, weil wir gesagt haben, der Kunde im Supermarkt kann nicht immer alleine, also er kann schon alleine entscheiden, aber er wird manchmal hinters Licht geführt, was so da alles an Zucker und ungesunden Zutaten drin steckt. Eine Steuer wäre zum Beispiel eine Lösung. Und wir haben auch die Konzerne in die Pflicht genommen. Als kleines Startup, klar, war uns bewusst, dass das jetzt nicht die Welt ändert. Aber wir haben darauf aufmerksam gemacht und das Ding ist relativ viral gegangen. Ich glaube, das Video haben 700.000 Leute gesehen, ohne dass wir dafür was ausgegeben haben. Und wir haben gemerkt, okay, da ist durchaus in einer gewissen Zielgruppe, natürlich noch einer Bubble, aber in einer gewachsenen Bubble, ein Bewusstsein dafür. Und jetzt haben wir dieses Jahr gesagt, okay, es ist mit reiner Konfrontation ist es nicht getan, wir müssen eigentlich in Dialog gehen. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir einfach die großen Branchenriesen mal an den Tisch bitten, um einfach nur mit uns zu reden. Und das probieren wir jetzt mit dieser Forderung.
Ja, über die Forderung sprechen wir gleich nochmal im Detail, aber ich möchte mal ganz kurz bei Julia Klöckner hängen bleiben, weil das ist wirklich so, also wir sind hier relativ selten politisch, aber Julia Klöckner ist für mich wirklich, sie ist ja eigentlich Verbraucherministerin, Verbraucherschutzministerin, glaube ich, gewesen, ne? Aber man könnte auch denken, sie war Nestle-Schutzministerin, ne?
Ja, sie hat sich ja da auch ablichten lassen, das berühmte Selfie, ja klar, den Shitstorm, den muss ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal aufgreifen, okay. Aber mir fehlt da auch natürlich das Verständnis. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass da einfach sehr, sehr starke Lobbys im Spiel sind. Wir sind nicht per se gegen Rübenzucker. Das ist ja auch nochmal ganz wichtig zu sagen, der aus Deutschland kommt. Und das ist jetzt eine Zutat, die man jetzt nicht streichen muss. Aber es geht natürlich um die Menge. Und es ist eine sehr, sehr günstige Zutat und für die Wirtschaft echt praktisch. Also du hast 50% deines Produkts, packst du damit voll, dann hast du sehr geringe Materialkosten. Und du hast ein Produkt, was Kunden immer wieder kaufen, vor allem Kinder, weil es so gut schmeckt und auch ein bisschen süchtig macht. Da gibt es genug Studien dazu. Und das ist natürlich aus wirtschaftlicher Sicht top. Ja, also ein Erfolgsgarant seit 100 Jahren, um es überspitzt zu sagen. Und da grätscht sie halt nicht dazwischen. Und das finden wir unverantwortlich gegenüber den Konsumenten.
Genau, ich wollte auch nicht auf die Selfies jetzt unbedingt nochmal zu sprechen kommen, sondern ich wollte eigentlich, ist gerade die Wahl gewesen, ne? Und die Frage wäre halt eben, also zum einen habe ich so ein bisschen das Gefühl, da ist in vielen Punkten, waren es jetzt so 4 verlorene Jahre, vielleicht kannst du das nochmal einordnen, vielleicht siehst du es anders, aber mal der Blick voraus, was müsste denn jetzt passieren, was sind denn so die Erwartungen, damit wirklich vielleicht auch, ja, ich weiß nicht, wie wir uns nicht nur gut fühlen, sondern auch so ein bisschen Vorbildcharakter vielleicht haben können. Wir sind ja ein Land, in dem vieles stimmen könnte und dann doch vieles nicht stimmt, ne?
Ja, also ich muss schon auch sagen, dass es irgendwie 4 verlorene Jahre waren. Und ich glaube, der Knackpunkt ist das Alignment, die Synchronisation auf das, was wir gemeinsam schaffen müssen. Also im Prinzip die Dringlichkeit, die vorhanden ist, was den Klimawandel angeht, einfach mal zu akzeptieren, wie dringend und wie dramatisch eigentlich diese ganze Szene ist. Ich meine, dafür gibt es auch genug AktivistInnen, die da, glaube ich, drauf aufmerksam machen. Und das muss erstmal gesetzt sein. Ich habe das Gefühl, das ist immer noch nicht der Fall. Also die meisten Wahlprogramme haben sich jetzt deutlich mehr Mühe gegeben, aber trotzdem jetzt mal in Richtung Klima ist nichts in Richtung 1,5 Grad wirklich ernsthaft unternommen worden. Ich würde mir wünschen, dass jetzt natürlich auch in den Sondierungsgesprächen im Prinzip das mal als klares Ziel formuliert wird und dann sich um den besten Weg gestritten wird. Weil das hat mir gefehlt. Wir können, glaube ich, in Deutschland wahnsinnig innovativ sein und auch wirtschaftlich Vorreiter sein. Wir müssen nur sagen, okay, das Ziel ist klar und da gibt es auch keine Diskussion, dass wir die Emissionen drastisch senken müssen und zwar sehr, sehr schnell. Und das hoffe ich jetzt, dass es in den nächsten 4 Jahren im Prinzip eher so eine Aufbruchsstimmung gibt und das eher als Chance gesehen wird. Und da kommen natürlich direkt die Kontraargumente reingeflattert, dass wir kein Vorbild für Indien, China und Russland und USA sein können. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und selbst wenn nicht, wir tragen die Verantwortung für einen deutlich höheren Emissionsanteil, als wir vielleicht bevölkerungstechnisch ausmachen. Und deswegen ist es auch einfach eine Sache von Eigenverantwortung. Genau, das ist jetzt ziemlich weit weg vom Schokoriegel, aber tatsächlich sind wir als Company schon dieser Meinung und das spiegelt sich letztendlich dann auch im Marketing wieder bei uns.
Ja, nee, und es ist gar nicht so weit weg vom Schokoriegel, glaube ich, weil es zeigt ja so ein bisschen eure Motivation und wo ihr herkommt. Ne? Denn, also man fragt sich natürlich, warum fangt ihr mit dem Schokoriegel an? Du hast vorhin gesagt, das ist vielleicht nur so ein kleiner Baustein. Aber zeitgleich, und vielleicht kannst du das mal kommentieren, hat man ja das Gefühl, der Markt wacht gerade auf. Also die Konsumenten werden immer vernünftiger, es gibt immer mehr Vegetarier, es gibt Menschen, die irgendwie sich von der Fast Fashion bewusst abwenden und eher zu Second-Hand-Klamotten greifen und, ja. Und da seid ihr ja quasi ein guter Baustein, der dann auch noch sehr laut ist und dann eben anfängt, vielleicht Kunden mit zu beeinflussen, oder?
Total. Also lustig, dass du sagst aufwachen. Wir haben jetzt gerade Sticker gedruckt. Generation Wake Up nennen wir das Ganze, weil es ist tatsächlich so dieses, okay, das Bewusstsein waren vielleicht bei unseren Eltern einfach, die Informationslage war vielleicht einfach noch nicht da. Wobei man auch sagen muss, Rio, der erste Klimagipfel war 1992, da war ich ein Jahr alt. Also die Informationen sind auch schon eine Weile am Start. Und jetzt dieses Aufwachgefühl ist auf jeden Fall stark da, weil die Dringlichkeit, glaube ich, auch bewusst wird. Und wir sagen, okay, also auch so wir als Gründer und als Firma sagen, wir sind nun mal Akteure in der Wirtschaft und wir nutzen jetzt die Tools, die wir haben, um den Teil der Gesellschaft mal im Prinzip eine Vorreiterrolle einzunehmen und zu sagen, hey, theoretisch kann man ganzheitlich nachhaltig wirtschaften und wir zeigen euch mal, wie das aussehen könnte und dann müssen natürlich die großen und auch neue Firmen nach und nach irgendwie nachziehen. Mhm. Und das probieren wir einmal durch unsere Produkte, aber eben auch durch größere Kommunikation.
Jetzt hat man ja einen Bundestag, der durchtränkt ist mit Politikern, die so wahrscheinlich so nach dem Motto, der Markt wird schon richten, irgendwie agieren. Man hat aber das Gefühl, zeitgleich, wenn man jetzt Fridays for Future oder den Wissenschaftlern zuhört, dass die Zeit ja wirklich drängt oder es eigentlich schon 11:58 ist. Welche Rahmenbedingungen braucht man denn? Also, weil Julia Klöckner kam ja mal da irgendwann, deswegen habe ich mich so ein bisschen auf sie eingeschossen, auch irgendwann mit ihrer Lebensmittelampel und solchen Geschichten oder Tierwohlgütersiegel, was weiß ich, was es da alles gab. Aber gerade diese Lebensmittelampel ist ja eigentlich ein Thema, was bei euch ziemlich gut greifen könnte, oder?
Wenn diese Lebensmittelampel entsprechend auch funktionieren würde.
Genau.
Also wir sind, glaube ich, ein D auf der Lebensmittelampel und irgendwie Tiefkühlpommes sind irgendwie ein A. Oder Olivenöl ist auch viel schlechter als ein prozessiertes Low-Carb-Essen. Da sind noch einige Fehler drin. Ich finde den Gedanken an sich super. Genau wie jetzt auch Oatly und auch Nestlé ist ja auch dabei für eine CO2-Auslobung auf den Produkten sich einsetzen. Das finde ich alles super. Aber es ist irgendwie nicht ganz zu Ende gedacht. Und zu deinem Kommentar, genau, der Markt regelt. Ja, natürlich brauchen wir Innovationsspielräume und Subventionen für wo die Technologie oder die Lösung jetzt nicht genau vorgeschrieben ist. Aber, das hast du auch schon genannt, die Zeit ist sehr, sehr, sehr begrenzt. Und wir müssen uns teilweise verabschieden von gewissen Wetten auf Lösungen, sondern wir müssen deutlich konsequenter sein. Und bei mir wäre, also CO2-Bepreisung, CO2-Steuer ist für mich eines der Haupthebel tatsächlich. Und da sind wir einfach, was den CO2-Preis angeht, meiner Meinung nach noch viel zu niedrig. Und wenn man da strenger ist, dann auch dann regelt der Markt. Also dann muss man sich eben Dinge einfallen lassen, um es trotzdem sozusagen wirtschaftlich gut hinzukriegen. Und von daher würde ich mir schon tatsächlich ein härteres Einschreiten an gewissen Stellschrauben wünschen. Und das haben wir gefordert. Ich glaube aber auch, die Politik richtet es nicht alleine. Und das ist ja so ein bisschen das, worauf wir auch richten, worauf wir uns stürzen, ist die Eigenverantwortung von Unternehmen und der Bewusstseinswandel beim Kunden. Also wenn du den auch förderst und sagst, hey Leute, guck mal bitte, das stimmt einiges nicht, was Klimabilanzen angeht, aber auch bei den ganzen anderen Painpoints, fairer Handel und Co. Wenn du schaffst, dort einen gewissen Druck vom Kunden aus zu erzeugen, die einfach mittlerweile auch fordern, dass Unternehmen sich in Sachen Nachhaltigkeit Gedanken machen, dann hast du auch wieder einen Impact geschaffen. Und dann schaffst du vielleicht auch einen Wandel ein Stück weit ohne die Politik. Aber letztendlich glaube ich, die UN hat das mal Whole of Society Approach genannt, brauchst du alle Bausteine. Also in unserem Fall Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, um es hinzukriegen.
Ja, und ich glaube, ein wichtiger Baustein, das ist zumindest bei euch aufgefallen, aber auch bei Lemonade ist das aufgefallen, ist ja nochmal der, ich weiß nicht, Gesetzgeber oder zumindest die Justiz, ne? Denn da spielen natürlich die Lobbyisten auch eine Rolle, denn bei euch war es ja so, ihr durftet euch gar nicht Schokoriegel nennen und ich glaube, Lemonade durfte sich wegen zu wenig Zucker nicht Limonade nennen. Und das ist natürlich auch bizarr, oder?
Das sind so tatsächlich Absurditäten unseres Staates teilweise, weil wir dürfen es bei der weißen Schokolade nicht, weil wir, weiße Schokolade ist eigentlich Kakaobutter, Milchpulver und Zucker. Und das fehlt ja praktisch die Kakaomasse, die es halt braun macht. Und wir finden natürlich Milchpulver unnötig und auch nicht gerade förderlich für Gesundheit oder Planeten oder Tiere. und Zucker bekanntermaßen auch nicht. Also sagen wir, cool, wir nehmen Erdmandelmehl, das ist, gibt eine gute Konsistenz, ist sogar noch nährstoffreich und wir nehmen ein bisschen Kokosblütenzucker. Und dann haben wir ja auch eine, also Kakaobutter ist drin, also eine schöne weiße Schokolade. Aber im Gesetz steht, nein, per Definition muss ja Zucker und Milchpulver drin sein. Ihr dürft das nicht so nennen. Und das ist auch bisher nicht gelöst. Das sind jetzt ja, Kakaobutter-Erdmandelmehlriegel offiziell. Also da muss man schon teilweise ja, absurde Kompromisse eingehen. Und es zeigt auch teilweise so ein bisschen die Rückwärtsgewandtheit des Systems noch. Aber davon lassen wir uns ehrlich gesagt nicht beirren.
Nee, aber wer schützt denn da jetzt gerade wen? Das verstehe ich überhaupt nicht.
Also eigentlich will das Gesetz den Verbraucher irgendwie schützen, damit er weiß, damit es unmissverständlich klar ist, was für Produkte er vor der Nase hat. Und hat dann halt irgendwann mal definiert, eine Limo soll so und so viel Zucker haben und eine Schokolade, eine weiße, hat halt diese Zutaten. Dass es in der Zwischenzeit einfach gesellschaftliche Veränderungen gibt, Informationen da sind, dass vielleicht Zucker nicht so toll ist und Milchpulver auch nicht. Mhm. Das wird da halt einfach nicht angepasst und nicht schnell genug reguliert. Und, da sind wir wieder beim Anfang des Gesprächs, es gibt halt auch genug Leute, die ein Interesse daran haben, dass es so bleibt, weil man bekanntlich eben mit Zucker sehr viel Geld verdienen kann.
Also ich meine, wir haben natürlich jetzt jede Menge Siegel schon in Deutschland, ne? Also viel zu viele, glaube ich, da steigt ja auch keiner mehr durch, also vor allem im Lebensmittelbereich. Aber wahrscheinlich ist doch hier vielleicht so nochmal ein Platz für so ein Metasiegel, ne? Dass man hingeht und sagt, ein Unternehmen wie Lemonade und ihr, die sich offiziell nicht so nennen dürfen, weil sie besser sind als das, was man eigentlich von diesem Produkt erwarten würde. Ne, dass man einfach, ich weiß nicht, ich glaube, Lemonade hat ja gesagt, glaube ich, keine Limonade oder sowas, ne? Aber das, also irgendwie, du merkst es gerade an meinem Rumstammeln, da fehlt bei mir so ein bisschen das Verständnis für das, was hier passiert.
Ja, also geht mir ganz genauso. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es ein Siegel lösen wird. Da gibt es auch schon, zum Beispiel Vegans hat einen coolen Ansatz gewählt, wo du praktisch siehst, wie viel Wasser, wie viel Tierleid, wie viel CO2 dieses Produkt hat. Den Oatly-Ansatz hatte ich schon erwähnt. Das würde helfen. Ich glaube, dieser spezielle Fall, dass wir an die Grenzen stoßen, den ursprünglichen Namen zu verwenden, ich weiß nicht, ob man das mit einem Siegel lösen kann. Mhm. Ich glaube, es ist einfach, das wird die Zeit richten, weil de facto sprechen unsere Kunden von weißer Schokolade, wenn sie über Nucao White reden. Und ich glaube, das ist bei uns jetzt der Zahn der Zeit, wird das richten, hoffe ich.
Ja, und dann lass uns mal über eure Forderung jetzt sprechen, weil die ist ja wirklich, wie gesagt, die unterschreibt, glaube ich, jeder, sag mal, klar denkende Konsument sofort. Vielleicht es sei denn, er kann es sich nicht leisten. Da müssen wir vielleicht auch nochmal gleich drüber sprechen, ob das hinterher ein Luxusthema ist, über das wir hier sprechen. Aber vielleicht magst du die, das sind ja insgesamt 6 Forderungen, glaube ich, die mal durchgehen. Und dann auch, das mündet in eurem Schokogipfel. Ne? Da habt ihr alle, glaube ich, größeren FMCG-Hersteller eingeladen, mit euch zu diskutieren, ne?
Ganz genau. Wir haben die Einladung ausgesprochen und auch teilweise selbst vorbeigebracht oder an die Geschäftsführung adressiert. Und genau, uns geht es um 6 Punkte, die wir erstmal inhaltlich nicht, also wir haben schon Forderungen aufgestellt, aber wir haben erstmal noch ein bisschen Spielraum gelassen, um einfach eine Diskussion erstmal zuzulassen. Wenn wir jetzt sagen, bis 2030 100% vegan und 0% Zucker, dann würde, glaube ich, niemand kommen. Das heißt, wir probieren ja, den Dialog so ein bisschen erstmal möglich zu werden. Und genau, ich kann die gerne mal kurz durchgehen. Genau, das erste ist eine deutliche Zuckerreduktion. Das haben wir, glaube ich, gerade schon mal durchbesprochen. Das ist, denke ich, selbsterklärend. 30% Reduktion bis 2030 ist jetzt mal so ein Richtwert, wo wir sagen, also wir haben jetzt in unserem 65% weniger, aber einfach da vielleicht auch neue Marken, wir reden ja hier von großen Playern, die auch einfach neue Marken bringen können. Wenn dort radikaler reduziert wird, kann man es im Durchschnitt, denke ich, schaffen, 30% zu reduzieren. Das zweite Thema ist Einwegplastik. Wir sind von vornherein auf den Markt gegangen mit heimkompostierbaren Verpackungen aus Zellulose. Wir als kleines Startup, was jetzt nicht irgendwie schon ein riesen R&D-Team im Rücken hat, haben das geschafft, den ersten Schokoriegel mit der Verpackung auf den Markt zu bringen. Wir denken, in dem Jahrzehnt kann sich da sehr viel tun und wir brauchen auch, man nennt es Massestrom, also praktisch Kompostieranlagen brauchen mehr von diesem Zeug, mehr von diesen kompostierbaren Verpackungen, damit die auch im Sinne der Kreislaufwirtschaft dann auch zersetzt werden und wieder zurückgeführt werden in den Kreislauf. Und da wird halt immer noch auf Einwegplastik gesetzt. Klar ist das manchmal recycelt oder recycelbar, aber die Wahrheit ist trotzdem, es wird viel verbrannt, es wird auch aus Deutschland immer noch viel exportiert und man muss nur einen Waldspaziergang machen, es landet immer noch super viel in der Natur. Genau, also Thema 2 ist Plastik. Ich ratter weiter durch, ja?
Ja, bitte.
Du unterbrichst mich.
Ja, nee, ist genau richtig.
Genau, das dritte Thema ist pflanzliche Alternativen. Also bei uns ist es natürlich das Milchpulver, was normalerweise in der Vollmilchschokolade ist. Wir sagen, hey, ich verstehe, wenn du um 16 Uhr einen cremigen Riegel essen willst. Deswegen lass uns doch mal gucken, was man sonst so reintun kann. Bei uns ist es Erdmandelmehl, bei anderen Marken ist es vielleicht irgendwie Hafermilchpulver. Da gibt es mittlerweile schon super Sachen. Einfach da zu sagen, komm, wir reduzieren das, denn da ist sehr, sehr viel Milch, die dafür produziert werden muss. Und dann sind wir schon beim Thema Massentierhaltung, beim Thema CO2-Abdruck. Und es ist einfach vermeidbar. Und da sagen wir auch, lasst uns darüber sprechen. Das vierte Thema ist die Lieferkette. Könnte man auch wieder einen eigenen Podcast drüber aufnehmen. gerade im Bereich Schokolade, da gibt es auch Vorreitermarken wie Tony's Chocolonies, die da schon super Arbeit machen. Oder jetzt auch Jokolade ist ja auch, arbeitet ja mit Tony's zusammen. Da sind wir genau der gleichen Meinung. Wir beziehen unser Produkt von der peruanischen Kooperative. Und es gab eine Vereinbarung in der Schokoladenindustrie, das bis in den Anfang 2000er zu beseitigen. Und es ist krachend gescheitert. Und ich habe auch schon mit Leuten natürlich von größeren Schokoladenherstellern gesprochen, die sagen, es ist alles nicht so einfach, ein sehr komplexes System dahinter. Aber ich habe das Gefühl, man redet sich da so ein bisschen raus und es gibt definitiv Möglichkeiten, weil der Anteil fairer Schokolade ist immer noch bei 8% gerade mal. Und wie du gerade gesagt hast, wenn man ein Snickers isst, der Durchschnittsverbraucher weiß das nicht mal. Und das ist für mich oder für uns eigentlich kein Zustand. Also faire Lieferketten und vor allem bei Schokolade ist einfach ein kritischer Rohstoff, die Kinderarbeit bekämpfen. Genau. Dann Punkt 5 ist die Klimaneutralität oder Klimapositivität. Wir sind sozusagen einmal klimaneutral zertifiziert. Da kompensieren wir, also haben praktisch messen lassen von Climate Partner, wie viel CO2 ausgestoßen wird. Und kompensieren das sozusagen auf offiziellem Wege. Die haben auch Klimaschutzprojekte ganz verschiedener Art. Was wir aber eigentlich machen, und das ist eben nicht ein offizielles Zertifikat, aber viel, viel mächtiger, ist, dass wir Aufforstungsprojekte unterstützen, indem wir 5,5% unseres Umsatzes, also nicht Gewinns, sondern Umsatzes, spenden und das in Mangrovenprojekte und andere Aufforstungsprojekte fließt. Und das sind im Prinzip soziale Projekte, weil dort einfach, ja, Menschen geholfen wird, wieder ordentlich Landwirtschaft zu betreiben und den Boden wieder fruchtbar zu machen, weil einfach alles ja, abgerodet und komplett abgeholzt eben ist. Und gleichzeitig natürlich jede Menge CO2 bindet. Und auch da haben wir eine Partnerschaft, die könnte jeder Großkonzern eingehen und wir hätten in 2 Tagen wahrscheinlich mehr Bäume gepflanzt als wir in 5 Jahren. Und das ist wirklich machbar. Wenn wir das schaffen, dann schafft das eben auch ein großer Player. Und zu guter Letzt, Punkt 6 ist Transparenz in den Zutatenlisten. Also wenn du jetzt mal deinen Riegel umdrehst und das durchliest, dann verstehen viele einfach nur Bahnhof oder denken, ach, das versteht ja gar nicht Zucker, sondern irgendwie Glukosesirup und andere kryptische Wörter, die ich nicht verstehe. Und das sagen wir halt auch, das kann eigentlich nicht sein. Also lasst uns meinetwegen auch mal Zucker reintun, aber dann wenigstens so, dass der Kunde weiß, was er da gerade isst, wenn er mal eine Süßigkeit essen will, fair enough. Da einfach für mehr Transparenz sorgen. Und das ist das Gesamtpaket. Nicht gerade kurz und knackig, aber wir sagen, gut, kurz und knackig ist auch einfach nicht mehr zeitgemäß. Wir können uns nicht auf eine USP stürzen. Das ist zwar praktisch im Marketing und in der Wirtschaft. Wenn wir jetzt die Marke wären, die nur gegen den Zucker kämpft, yeah, coole Sache. Aber man kann die anderen Sachen nicht einfach hinten runterfallen lassen, weil man sagt, das überfordert den Konsumenten, sondern die sind jeder einzelne Punkt so wichtig, dass wir sagen, ey, dann lasst uns zumindest hinter den Kulissen sozusagen uns zusammensetzen und jeden einzelnen Punkt diskutieren.
Naja, du sagst, das wäre fürs Marketing einfacher. Ich habe das Gefühl, dass es hilft euch sogar in der Pressearbeit, weil die Presse sich, du kannst ja mal auch deinen Eindruck schildern, dass die Presse sich sogar darauf stürzt. Und das wiederum würde für mich bedeuten, dass da eigentlich ein Verlangen danach ist, Unternehmen wie euch zu fördern und auch von denen mehr zu sehen und dafür vielleicht diese tradierten Modelle, über die wir fast schädlichen Modelle, so ein bisschen ins Abseits zu kegeln, oder?
Ja, also klar, das ist natürlich unsere Hoffnung und du hast recht, das ist natürlich was, wo Journalisten, aber auch, glaube ich, einfach Menschen, man sieht es jetzt gerade schon wieder an unendlich vielen Shares unserer Videos, gerne drüber reden, sich sogar damit identifizieren, zu sagen, hey, das ist irgendwie mein Wertesystem, das spricht mir aus der Seele. Voll. Und ich glaube, das ist auch dieser Wandel, den du auch beschrieben hast, auch der natürlich zumindest bei den unter 30-jährigen Wählern sich auch im Wahlergebnis gezeigt hat, mit Grün-Gelb. Wir wollen auf jeden Fall mal Veränderung und posaunen das auch gerne sozusagen raus und in der eigenen Bubble. Von daher, ja, die Zeit ist dafür gekommen und wir probieren eben so ein bisschen vielleicht auch ein Ventil zu sein, dass Leute sagen, guck mal, so die machen schon die Schokoriegel, aber die gehen das mal ganzheitlich an. Und warum machen wir das eigentlich nicht in unserer Branche?
Total, ja. Ich frage mich nur zeitgleich, was siehst du denn für Perspektiven eigentlich für diese Dinosaurier, ne? Für die Nestles und Unilevers und so weiter, Procter & Gambles dieser Welt? Also haben solche Unternehmen, die sich nicht klar committen zu der Zukunft des Planeten, eigentlich perspektivisch noch eine Chance? Weil, also ich meine, irgendwann wacht ja der, also weißt du, die Presse oder auch der Konsument wird ja irgendwann differenzieren können. Also haben die noch eine Chance, deiner Meinung nach, oder sind die einfach too big to fail?
Nee, die haben auf jeden Fall eine Chance. Also da tut sich auch einiges, also viel zu wenig. Ich glaube, dass das neue Marken das Zauberwort sind. Und da gibt es ja auch einige jetzt schon, also gerade Plant-Based-Marken von den großen Playern, die haben ja einen riesen Impact. Also bei dem Wandel von oder bei der Reduktion von Fleischkonsum, was jetzt Startup-Marken gar nicht so schnell leisten können. Ich glaube, was schwierig wird, ist bestehende Marken, wie die du genannt hast, einfach. Jetzt, wenn du da 30% Zucker rausnimmst, dann hat die Firma ein Riesenproblem. Ich glaube, man muss einfach schnell coole, zeitgemäße, neue Marken auf den Markt schießen, die für den Wandel stehen. Ich glaube, die Transformation von bestehenden, alteingesessenen Produkten ist super schwierig. Aber sie haben so eine mächtige Research-Abteilung. Ich glaube, das wird sie nicht zum Untergang bringen.
Ja, ich hatte es hier neu schon mal erzählt, an anderer Stelle. Ich hatte mal so einen Mini-Shitstorm. Ich habe zum Glück noch keinen großen erlebt, aber einen Mini-Shitstorm, weil ich auf LinkedIn ein Posting von, ich glaube, Nestle ist das dann gewesen, kommentiert habe, wo das der, ich glaube, Head of Brand Germany von Smarties sich total hat feiern lassen, dass ein 100-Mann-Team 2 Jahre lang daran geforscht hat, die Smarties-Verpackung jetzt rein aus Papier zu produzieren. Und das ist natürlich toll auf der einen Seite, dass was passiert, aber ich habe es dann eben gewagt anzumerken, dass das Produkt an sich halt einfach nicht konsumierenswert ist und dass man vielleicht da eben nochmal ansetzen müsste. Und das ging natürlich dann vielen Leuten viel zu weit, die dann sagen, hey, bei uns ist Smarties, ne? Das ist wie mein Snickers-Beispiel vorhin, das ist eine liebgewonnene Süßigkeit, auf die ich nicht verzichten möchte in ihrer jetzigen Form. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, in diesem Spannungsfeld bewegt man sich, glaube ich, auch, ne?
Ja, 100%. Und ja, also ich hätte dich dafür jetzt nicht kritisiert, surprise, aber ich glaube, das ist der Knackpunkt. Wir brauchen Geschäftsmodelle und auch Produkte, die in sich nachhaltig sind. Wir können nicht irgendwie Sustainability Manager auf ein Geschäftsmodell jagen, sei es jetzt Wasser oder krasse Süßigkeiten und sagen, hey, was können wir denn hier eigentlich nachhaltiger drehen oder gesünder drehen, sondern wir müssen eigentlich nochmal neu anfangen und sagen, okay, das sind die Voraussetzungen. Also wenn wir diesen Planeten in 100 oder 1000 Jahren noch vernünftig hegen wollen, dann ist Plastik raus, klimanegativ raus und wir wollen außerdem vielleicht unser Gesundheitssystem ein bisschen weniger belasten und ehrlich zu unseren Konsumenten sein. Das ist gegeben. So, was können wir jetzt? Und dann kann man sich immer noch fragen, okay, unsere Kunden wollen naschen. Unsere Kunden wollen Kindergeburtstage feiern und was Süßes anbieten. Das ist ja alles noch, also wir wollen das ja nicht streichen, sondern lass mal diese Rahmenbedingungen setzen und dann richtig coole, spaßige, leckere Produkte machen. Aber ich sehe deinen Punkt, wenn dann von außen dran rumgedoktert wird, und das ist was mich auch zu Weißglut bringt, auch wenn ich jetzt meine Neffen, die kleine Kids, besuche und eben dann solche Sachen auf dem Tisch liegen. Das ist, finde ich, eigentlich unverantwortungsvoll.
Du, jetzt haben wir natürlich sehr viel über den Markt und den Konsumenten und Verantwortung und so weiter gesprochen. Und mit Blick auf die Uhr, jetzt sind wir fast so ein bisschen, haben wir schon überzogen, aber wir müssen trotzdem mal über eure Finanzierungsrunde noch sprechen. Ne? Ihr habt gerade 10 Millionen, glaube ich, eingesammelt, ne?
Genau, 10 Millionen nochmal on top. Wir hatten schon eine Bridge-Finanzierung von 4.
Von 4, ne?
14 Ende letzten Jahres. Das heißt, insgesamt sind es 14, ja.
Genau. Das heißt, das Thema, was ihr macht, das könnte sich zumindest, wenn man da jetzt den Investorenlogiken, den etablierten Logiken folgt, müsste sich das auch irgendwann rechnen, ja?
Absolut. Das muss es auch. Und das ist auch der Beweis, den wir antreten wollen. Wir wollen ja zeigen, dass man sozusagen ökologisch nachhaltig wirtschaften kann und gleichzeitig ökonomisch. Sonst sonst wäre es witzlos. Sonst würde eigentlich das ganze Projekt scheitern. Und wir haben natürlich die gleichen Wachstumsschmerzen und die gleichen Pains wie ein Unternehmen, was jetzt vielleicht nicht so sehr auf Nachhaltigkeit pocht. Aber es ist absolut elementar, dass wir ein gesundes Unternehmen bauen. Und wir sind eben keine NGO, wir sind auch keine gemeinnützige GmbH, sondern ein ganz normaler Player in der Wirtschaft. Und das ist, wie gesagt, auch das große Ziel. Und dann sind wir auch erst ein Role Model, glaube ich, in der Wirtschaft. Das zeigt, dass es auch anders geht, ja.
Hm. Interessant finde ich, also Nico Rosberg hat bei euch investiert, habe ich gesehen, aber vor allem auch Delivery Hero. Wie kam es denn dazu?
Genau, ja, der Venture-Arm von Delivery Hero. Das ist tatsächlich über Kontakte unserer anderen Investoren zustande gekommen. Und die gucken sich natürlich auch an, was ist im Convenience-Food-Bereich gerade angesagt und sind da im Thema Nachhaltigkeit super aufgestellt, super unterwegs. Und wir können natürlich immer jetzt auch von unseren Investoren super viel lernen. Delivery Hero ist international unterwegs, das wollen wir auch sein, da sind wir schon zumindest in Ansätzen. Und dann haben wir sie gerne mit an Bord geholt.
Und die anderen Investoren, magst du die auch noch kurz erwähnen? Das war einfach das gesamte Bild zeichnen. Und du musst, glaube ich, euren Beirat nochmal durchgehen, ne?
Ja, kann ich gerne machen. Also wir haben als Lead-Investor DLF Venture, das ist ein Family Office aus Belgien, die vor allem in Food und Health Tech investieren, eine krasse Expertise einfach haben durch ihre Portfolio-Unternehmen, sind jetzt nicht so bekannt in Deutschland, aber wirklich klasse Team und das gilt eigentlich für alle unsere Investoren. Denen müssen wir jetzt nicht mehr erklären, was unsere Vision ist. Denen müssen wir jetzt nicht irgendwie den Klimawandel und die Plastikverschmutzung als intrinsische Motivation von uns erklären. Die spüren das genauso und suchen nach solchen Unternehmen. Also es sind praktisch Impact-Investoren, die entsprechend auch einen etwas längeren Atem haben als jetzt vielleicht andere VCs, die einen schnellen Exit wollen, um dann einfach weiterzumachen. Also die sind 100% hinter unserer Vision. Die verstehen auch, warum es sinnvoll ist, so viel in gemeinnützige Projekte zu spenden vom Umsatz. Und das war uns ganz wichtig, weil sonst, glaube ich, hätte das niemals funktioniert. Neben DLF ist es dann noch Five Seasons Ventures, die ja auch viel in Plant-Based investieren und auch in Food. Also sie sind ja auch bei, jetzt habe ich gerade einen Hänger, bei Fly, der Erbsenmilch, dann sind sie bei Just Spices, bei Y-Food, auch E-Commerce-Player, was wir auch ganz spannend finden und können uns da krass weiterhelfen. Und dann haben wir eben den Pool von Business Angels, kleineren VCs und Privatpersonen aus dem letzten Jahr. Und da war Nico Rosberg dabei. Den haben wir vorgestellt bekommen. Und es war echt cool, weil er steht, finde ich, so für diesen Wandel. Er sagt es selbst, so vom Umweltverpester zum Nachhaltigkeitsinvestor. Und steht für den Wandel. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil wir den eben auch begleiten. Und es ist okay, wenn man jetzt nicht sich immer perfekt der Umwelt zuliebe verhalten hat, solange man dann einfach was ändert. Und der ist auch an Bord.
Ja, und Tina Müller habe ich bei euch auch gesehen, ne? Deswegen kam ich aufs Board of Directors. Welche Rolle hat sie?
Wir haben jetzt ein Board errichtet sozusagen, oder mussten wir auch, wo dann noch externe Board-Seats zu vergeben waren. Und wir haben nach einer Person gesucht, die vor allem im Bereich Digitalisierung Know-how hat, weil wir, ich meine, du spürst es schon, wir reden ganz viel auch über die größeren Themen und das ist bei uns intern genauso. Wir reden im Prinzip eigentlich darum, wie können wir unseren Impact maximieren. Und da wollen wir in Zukunft uns nicht unbedingt auf Food alleine jetzt mal langfristig zumindest nicht festnageln, sondern wir wollen sowohl natürlich erstmal das E-Commerce-Modell aufbauen, was natürlich noch an unseren Produkten andockt, weil es darum geht, sie zu verkaufen. Aber wir können uns auch andere digitale Geschäftsmodelle vorstellen, wo es immer darum geht, irgendwie Nachhaltigkeit spaßig, cool in den Alltag zu integrieren und das ganze Thema so ein bisschen in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Und Tina Müller hat halt einfach bei Douglas den Laden einmal auf den Kopf gestellt, zu einem krassen E-Commerce-Player gemacht, hat ein wahnsinniges Netzwerk auch bei Douglas, was wir auch nutzen können und hat noch dazu ja auch bei Opel und Henkel Marketing-Expertise, die wirklich super wertvoll ist. Und ja, da ist sie halt einfach eine Beraterin für mich, auch vor allem im Marketing und für unser Digitalteam im E-Commerce auch.
Super. Christian, mit Blick auf die Uhr, ich hätte noch eine Menge Fragen an dich, aber ich würde sagen, das vertagen wir aufs nächste Mal. Ja,
ja, sehr gerne.
Dann machen wir nochmal eine Fortsetzung. Das hat wirklich großen Spaß gemacht. Ich finde das beeindruckend, was ihr macht. Ich finde das auch ein tolles Durchhaltevermögen, weil ich glaube, gerade am Anfang war das wahrscheinlich nicht einfach, oder?
Nee, keinesfalls. Wir haben ja wirklich dann in der eigenen Manufaktur zu viert Schokoriegel erstmal hergestellt und eingepackt.
Wie viele Leute seid ihr jetzt?
Jetzt sind wir haben gerade die 100 geknackt. Oh, wow. Tatsächlich.
Krass. Ja. Und ich habe gelesen, 7 Millionen Euro Umsatz in 2020, ne? Und wollt es verdreifachen dieses Jahr, ne?
Wir wollen es verdreifachen, mal schauen, ob es klappt. Verdopplung auf jeden Fall und Verdreifachung wird spannend. Aber das Quartal 4 ist für uns natürlich das Wichtigste im Weihnachtsgeschäft, Schokoladenmonate plus die Kampagnen jetzt. Also wir geben auf jeden Fall Vollgas.
Super. Du, ich drück die Daumen und ja auch für den 21.10. auf eurem, ich hoffe, dass bei eurem Schokogipfel dann nicht nur Presse da ist, sondern auch der ein oder andere Industrievertreter. Ne?
Also falls das jemand hört, es ist noch, also wir haben noch nichts gehört, es stand jetzt, aber ist auch gerade erst raus. Es findet auf jeden Fall statt. Wir sind gespannt.
Cool. Du, wir bleiben in Kontakt. Also weiterhin Daumen hoch. Ich drücke die Daumen, dass das so weitergeht und ihr den Rückenwind nutzen könnt und dann so nach und nach die Welt erobert. Ja?
Danke dir, Jan. Mach's gut. Ciao.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, das war's für heute. Das war Christian Fenner, Co-Founder und CMO von The New Company. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Lust gemacht auf die Schokolade. Ich habe schon gesehen, es gibt auf der Webseite ein Probierpaket. Vielleicht ist das genau das Richtige, um sich das mal anzuschauen und mal anzutesten und zu gucken, ob man nicht in Zukunft vielleicht mehr Schokolade, aber mit besserem Gewissen konsumieren möchte. So viel Hinweis sei erlaubt. Wir machen ja hier an sich selten Produktwerbung, aber in diesem Falle habe ich das Gefühl, es trifft die Richtigen. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, wie immer der Hinweis, bitte gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns, wenn noch mehr Leute von diesem Podcast hören. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ja, ansonsten hoffe ich, wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Ab morgen früh geht's weiter mit den Nachrichten. Bis dahin, einen schönen Tag euch noch. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.